hatte das letzte Mal begonnen mit einer kurzen Darstellung der hochschulpolitischen Situation. Ich werde das nicht in dem vielleicht auch wünschenswerten Sinn jetzt fortsetzen, wiederholen. Das eine, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass es am nächsten Dienstag um 12 Uhr eine Informationsveranstaltung des Rektorates gibt. In dieser Diskussionsveranstaltung wird Stellung genommen werden zu Überlegungen zur zukünftigen Universitätsstruktur, die sich ergeben werden in der Diskussion auf dem sogenannten Webforum der Universität. Die Problematik mit diesem Webforum besteht darin, dass Studierende darin dazu keinen Zutritt haben, es sei denn, sie sind eine von zwei Personen, die im Akademischen Senat ist. Der eine Studentvertreter im Akademischen Senat beteiligt sich auch aktiv und wenn man sich seine Beiträge ansieht, sieht man sehr deutlich, dass es einen Nutzen bringt, sich an dieser Stelle zu hören zu bringen. Vor allem deshalb ist die Sache besonders unangenehm, weil eine der beiden Themenbereiche, die vorgegeben sind, die Lehre ist und es darum gehen soll, wie die zukünftige Lehre organisiert wird. Ich erinnere daran, dass im Eckpunktepapier, das ist das Papier, das Ende Juli vom Rektoratsteam herausgegeben worden ist, um Leitlinien zu definieren für die zukünftige Gestalt der Universität. Da stehen einigermaßen widersprüchliche Aussagen drinnen. Eine schöne Aussage, die drinnen steht, ist, dass es um die Einheit von Forschung und Lehre geht. Das soll nach wie vor aufrechterhalten bleiben. Es steht dann auch drinnen, dass die Studierenden herangezogen werden sollen zu kompetenten Personen im Bereich der Forschung, Lehre und Verwaltung im Rahmen der Universität. Da steht Verwaltung extra drinnen. Ich denke, ich habe es Ihnen vorgelesen. Und damit ist nicht ganz verträglich die auch hier am Institut an mehreren Wänden sichtbare Äußerung vom Rektor, dass die Studierenden in Zukunft kein Teil der Universität sind und in jedem Fall in den Prozessen der Meinungsbildung nicht gefragt werden und für eine solche Einrichtung wie das Webforum auch keinen Zugang erhalten. Ich kann Sie auf diese Sachen nur hinweisen, will da jetzt nicht weiter agitieren. Engagieren Sie sich, wenn Ihnen diese Sache spanisch vorkommt, wenden Sie sich an Studienrichtungsvertretung Österreichische Hochschülerschaft. Kommen Sie allenfalls zu dieser Informationsveranstaltung. Ich glaube, Studierende sind nicht ausgeschlossen davon. Das wäre nun doch zu absurd. Die Thematik, die mich jetzt dann hier beschäftigen wird, will ich ein bisschen, ja? Ich glaube, einen kleinen Festsaal. Vielleicht sollte ich Ihnen die entsprechende Seite, wenn ich schon dabei bin, hier zeigen, wo man zumindest die Eckpunkte lesen kann. Und auch die Projektberichte, muss man sagen, lesen kann. Das ist unter Eckpunkt hier, wenn Sie Rektorenteam/UG2002 Rektorat HTML, da haben Sie die Informationsveranstaltungen, die stattfinden werden im kleinen Festsaal, 12 Uhr. Sie haben auch noch am 27. im Universitätscampus, allerdings das interessiert Sie nicht so sehr, das ist, sind die sonstigen Bediensteten, also am 28. im kleinen Festsaal ist die entsprechende Sache. Sie haben hier auch die Ergebnisse der Projektgruppen, die können Sie tatsächlich studieren und das wäre auch eine sinnvolle Vorgabe für diese 28. Oktoberveranstaltung. Die, wie gesagt, das Forum selber, vielleicht finden Sie jemanden, der Ihnen einen Zugang sozusagen möglich macht, wenn Sie da interessiert sind, um das lesen zu können, was im Internetforum steht. Das eine, was man vielleicht im Zusammenhang mit der Lehre sagen kann, ist, dass einerseits sozusagen sehr deutliche Bedenken geäußert werden darüber, dass die Art und Weise, wie das in Zukunft organisiert werden soll, gänzlich in der Luft hängt. Und das Zweite, was dazu gesagt werden kann, ist, so ist die Welt irgendwie das umstrittenste Thema in diesem Forum, in dem es also darum geht, dass Angestellte der Universität miteinander reden, ist, ob man für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Lehrveranstaltungen mehr Geld kriegen soll. Dass also Großveranstaltungen, die natürlich eine gewisse zusätzliche Belastung haben, kann Kollegen, Kolleginnen schon verstehen, wenn da 600 Leute Prüfung machen, soll man das auf dieselbe Ebene stellen wie eine Veranstaltung wie das hier oder noch kleinere Veranstaltungen. Also da gibt es Gepflogenheiten aus früherer Zeit, die auch alles andere als unproblematisch waren, nämlich dass jedes Zeugnis eigens honoriert worden ist. Noch in einer ein bisschen früheren Zeit, als wir noch alle glücklich waren, ist die Sache sogar so gewesen, dass für jedes Zeugnis der Veranstalter der Lehrveranstaltung einen bestimmten Prüfungsgeldbetrag gehabt hat und die Angestellten, Assistenten in der Regel, die dieses Zeugnis, die Prüfung in Wirklichkeit abgehalten haben und die ganzen Sachen korrigiert haben, haben die Hälfte von dem Betrag, den der Leiter der Lehrveranstaltung bekommen hat, dafür, dass er nichts macht, für das bekommen, dass sie die Prüfungen korrigieren. Das ist mittlerweile eingestellt. Aber die Frage steht natürlich nach wie vor im Raum, wie steht es mit der allgemeinen Lehrverpflichtung und zwar im Hinblick auf unterschiedlich stark belegte Studienrichtungen und Studienregelungen, sollte man hier differenzieren oder nicht differenzieren. Das beschäftigt natürlich die Kollegen, aber sie können sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung diese Debatten laufen, ohne Beteiligung der Studierenden. So, das nun mal dazu. Was erwartet Sie in der jetzigen Veranstaltung? Und ich sollte vielleicht auch noch etwas dazu sagen, wie der Plan im Verlauf des Semesters ist, und es ist auch die Frage aufgetreten, bin gefragt worden, wie die Prüfungen am Ende dieser Veranstaltung verlaufen. Prüfungen stelle ich mir so vor, ich bringe Ihnen in der Prüfungsstunde ein, zwei Textzetteln aus Wittgenstein-Nachlass. Diese Textzettel werden Zettel sein, die ich hier besprochen habe, keine exotischen, sondern solche, die einigermaßen zentral hier eine Rolle gespielt haben, und ich werde Sie auffordern, über diese Zettel einerseits etwas Textphilologisches zu sagen, also wo gehört das hin, was ist in etwa die Story dieser Textzettel, und dann auch etwas Philosophisches, also eine Aussage über den Gehalt, der sich erstens mit diesen jeweiligen Absatz, aber dann auch, und das ist ein wichtiger Punkt meiner Vorlesung, mit der Karriere dieses Absatzes in den verschiedenen Materialien des Wittgenstein-Nachlasses beschäftigt. Denn, das sollte ich vielleicht ganz allgemein als Überschrift über das sagen, was ist das Wichtigste, was ich Ihnen in dieser Veranstaltung vermitteln möchte. Das Wichtigste ist, dass Sie sich im Umgang mit Wittgenstein nicht an ein Buch halten sollen, um zu sagen, da steht jetzt das und das drinnen, wie kann ich das verstehen? Natürlich ist das ein notwendiger Bestandteil dessen, was Sie brauchen. Sie sollen sich aber zweitens auch der Tatsache bewusst sein, dass das, was Ihnen hier als Wittgenstein-Bücher vorliegt, das ist im Speziellen der Band zum Beispiel der Band 4 der Wittgenstein-Schriften, dass das temporär, dass das Konglomerate sind, dass das Zwischenaufnahmen sind aus einem Prozess, der viel differenzierter verläuft, erstens, und die Tatsache, dass das viel differenzierter ist, alleine ist nicht etwas, worum man sich schon sehr, sehr viel kaufen kann, sondern dass die Differenziertheit dessen, diese Hintergrunddimension, die man hier mit hineinspielen lassen kann, dass die auch ein philosophisch instruktives Moment ist, dass man also etwas zusätzlich über Wittgensteins Philosophie lernt und erfährt, wenn man sich dieser historischen Dimension bewusst ist. Darum muss ich Ihnen jetzt hier heute mal und dann auch noch in der Folge immer wieder diese Skizzen und diese Verwirrung zumuten, die hier zu finden ist. Ich sollte Ihnen, das habe ich das letzte Mal auch schon in etwa gemacht, aber gehen wir gleich mal davon aus, dass wir das hier mit dazu nehmen, nämlich die Online-Variante. Das, was ich Ihnen zeigen werde, ist nämlich nicht nur, dass diese Hintergrunddimension, von der ich spreche, eine interessante ist, sondern dass wir auch mittlerweile über die Mittel verfügen, sie an der Universität Wien in diesem Kontext über die Mittel verfügen, sich selber in diesem Bereich vorzuwagen, und da brauchen Sie noch nicht einmal ein Buch zu kaufen dafür. Der Input, den Sie haben müssen allerdings, ist, also Sie sehen hier, das ist die, wo haben wir das? Hier, library.nlx.com, das ist die Adresse. Der Input, den Sie allerdings brauchen, wenn Sie sich konfrontieren mit dieser Folge von Zahlen, die Sie hier haben und die ganz einfach die Auflistung des Nachlassbestandes ist, dass Sie eine gewisse historische Ordnung, eine Strukturordnung brauchen. Diese Strukturordnung muss man quasi drüberlegen über die Nummerierung. Sie finden hier, gehen wir mal davon aus, hier zum Beispiel, wenn Sie sich das ansehen, haben Sie 105, 106, 107, 108. Das ist die Wiener Ausgabe. Erster Band. Fangen wir mal damit an. Ich habe schon das letzte Mal begonnen, darüber zu reden, und das ist aus dem Jahr 1929. Legen wir das um. Wenn Sie sich das hier ansehen, haben Sie 105, 106, 107, 108 Sie haben hier den vollen Text. Den vollen Text dieses Bandes hier, nicht? Den können Sie aber, in dem Fall haben wir die besondere Situation, ich habe das geschildert, dass wir zwei Zugangsweisen haben dazu. Der eine Zugang ist der erste Band der Wiener Ausgabe von Nedo, erster Teil, zweiter, also zweiter, dritter, fünfter Band. Es liegt auch das Big TypeScript, von dem wir reden, liegt dann schon vor. Und Sie können gleichzeitig, und man muss dazu sagen, das ist textphilologisch extrem sauber, solide gearbeitet und ist zugänglich, wie ich gesagt habe, in der fünfbändigen Studienausgabe von Springer Verlag, der Wiener Ausgabe, zu relativ günstigem Preis. Und hier haben Sie dieselbe Sache online. Sie können hier etwas nicht haben, was die Bergen Electronic Edition zur Verfügung stellt. Ich werde manchmal auf die Sache zurückkommen. Das hier ist eine Web-Umsetzung der Arbeit, die in Bergen gemacht worden ist, von der elektronischen Ausgabe. Was darin fehlt, sind die Faksimiles. Die Bergen Electronic Edition gibt nicht nur einen normalisierten, Sie können hier, übrigens auf das gehe ich auch dann sozusagen nur mal im Einzelfall ein, Sie haben hier leichte Momente von Textkritik drinnen, also präjudiziert ist eine also Sie sehen das nicht, das ist eine Ausbesserung, hier, dieses Ding hier, also dieses präjudiziert hier, ist eine Ausbesserung offensichtlich in der Textgrundlage, die hier keine besonders großen Effekte hat, inhaltlicher Art. Aber Sie finden hier sozusagen eine philologisch saubere Präsentation, können aber nicht dem auf das zugreifen, wo Sie sehen, so hat es der Wittgenstein selber geschrieben, ich habe diese Faksimile und kann für Leute, die interessiert sind, das zum Teil und von der Sache her auch zugänglich machen. Jetzt schauen wir uns mal an und das sage ich jetzt über den Verlauf der heutigen Vorlesung. Wir werden uns noch in diese Grafik ein bisschen vertiefen und verlieren. Ja?
Ist es notwendig, dass wir uns das große Typoskript kaufen und zulegen oder können wir auch diese Manuskripte, Taschennotizbücher auf die Karte lesen?
Sie können das im Netz lesen. Ich bin noch nicht bis dort zu dem Typoskript gekommen, aber wenn Sie es ansprechen, sage ich es gleich. Dieses große Typoskript ist dieser 213er Band hier. Und wenn Sie sich hier mal ein bisschen runterscrollen, finden Sie 213 hier, das sogenannte Big TypeScript. Und dieses Big TypeScript haben Sie online. Sie brauchen sich, wenn Sie es nicht anschmieren wollen, das funktioniert nur im Universitätsbereich. Der Grund ist der, dass die Bergen Electronic Edition, soll das doch noch erwähnen, damit es nicht nur einfach so als Faktum im Raum steht, die Bergen Electronic Edition ist eine ziemlich teure Edition und die gibt es in Campus-Lizenzen. Die Campus-Lizenz gestattet der Universität Wien, das im Bereich des Campus zugänglich zu machen. Wir hätten im Prinzip auch das Recht, diese CD-Edition, die Bergen Electronic Edition ist eigentlich eine CD-Edition mit 4 plus 4 CDs, die auf einem CD-Server im Campus, in einem Campus-Netz zugänglich gemacht werden könnten. Der CD-Server der Wiener Universität funktioniert aber nicht mit dieser CD-Edition. Ich habe darüber ein extra Artikel geschrieben, das ist ein kleines Hobby von mir. Ich sage Ihnen nur das Stichwort im Hintergrund, es handelt sich natürlich um die Frage, wem gehören Philosophen und wem gehören Betriebssysteme. Die Schwierigkeit ist die, dass die Bergener Leute, man muss auch sagen, das war in der Mitte der 90er Jahre, da war Open Source noch nicht so aktuell, haben ihre Wittgenstein-Edition in ein Programm innerhalb von Windows hineingefüllt. Wie heißt das bloß? InfoViews. InfoViews ist ist sozusagen so ein Kuvertprogramm, wo man Text hineintut und der Text wird ein riesiges großes Binärfile. Und dieses riesige große Binärfile kann niemand lesen, außer er hat das Programm, das diese Sache aufschlüsselt und dieses Programm läuft nur unter Windows. Und wenn man es auf eine CD tut, dann läuft es einerseits unter Windows, aber zweitens läuft es nur unter bestimmten Umständen auf bestimmten CD-Servern. Wir haben also da eine Situation, dass wir eine hochgeschäftliche Seite als bestimmend für den Zugang für wissenschaftliche Publikationen haben. Das ist etwas, wie gesagt, das ist ein Hobby von mir und ich werde da jetzt nicht sehr lange drüber reden, weil ich in früheren Veranstaltungen Länge mal breite darüber gesprochen habe, aber manche kennen es noch nicht und das liegt mir daran, dass sie das Problem möglichst deutlich sehen. Das Problem ist also einerseits ein ökonomisches, aber auch ein medientheoretisches Problem, denn wenn Sie sich einfach vor Augen führen, dass die folgende Tatsache, dass Sie so ein Problem im Zusammenhang mit der Hegel-Gesamtausgabe noch nicht gehabt haben und auch mit der Nietzsche-Gesamtausgabe noch nicht und auch mit der Leibniz- und Spinoza-Gesamtausgabe noch nicht, weil die nämlich in Büchern vorliegen und weil es nicht der Fall ist und nicht Usus ist, dass Bücher, die Sie einmal gekauft haben, abhängig sind von bestimmten Zugangsbeschränkungen, was ich hier immer sozusagen gerne als Beispiel nenne. Sie müssen sich vorstellen, Sie kaufen ein Buch und das Buch ist zugesperrt und Sie brauchen noch einen Schlüssel, um das Buch zu öffnen, damit Sie lesen können, was da drinnen ist. Das ist insofern eine medientheoretische Fragestellung, als durch der praktische Aspekt, den wir hier haben, der ja zweifellos extrem praktisch ist, dass wir die Sache direkt aufrufen können, dass wir suchen können, dass wir solche Sachen machen können. Ich komme auch das noch zu sprechen, dass der sozusagen als Gegengewicht diese andere Seite hat, dass man neue Formen von Eigentum, neue Formen von Kontrolle und Überwachung des Eigentums hat, die dazu führen, dass solche Dinge wie Wittgenstein, von dem man annehmen sollte, jeder muss einen Zugang dazu haben, in so ein Universitätsnetz eingebunden, eingesperrt werden. Ich kann Ihnen einen kleinen Tipp geben für die Leute, die da innovativ sind. So wie ich es mache, ist das Folgende, aber es ist mir schon klar, dass das nicht sehr verallgemeinerbar ist. Wenn Sie unter einem Unix-System arbeiten, wenn Sie unter Linux zum Beispiel arbeiten, dann ist es so, Sie haben da eine grafische Umgebung und diese grafische Umgebung schaut so aus, dass Sie auf diese grafische Umgebung Fenster und Applikationen drauf exportieren können, die von anderswoher kommen. Also ich kann zum Beispiel mir aus Neuseeland unter Unix auf meine Arbeitsumgebung, wenn ich eine Einlog-Möglichkeit in Neuseeland habe, kann ich mir ein Programm, das in Wirklichkeit in Neuseeland läuft, auf meine Arbeitsoberfläche in Wien spielen lassen. Was ich zu Hause tue, ist, ich logge mich hier in einem Uni-Account ein starte Mozilla, starte diese NLX-Library und lasse sie mir aufs Fenster zu Hause spielen. Sie können das im Prinzip auch machen, wenn Sie haben alle einen Unit-Account. Von einem Unit-Account müsste sowas möglich sein. Sie können sich sozusagen ein Fenster von dem Unit-Account nach Hause spielen lassen. Braucht ein bisschen Tricks, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der damit was anfangen kann. Ja, ist das? Ja.
Ich habe probiert bei webcast4.at 8000
ja.
Diese Vorlesungen zu hören. Ich habe nur die Sommersemester 2003.
Webcast Philo AT 8000, können Sie das hören, was Sie jetzt hören, wenn Sie zu Hause sind?
Das hat nicht funktioniert.
Das hat nicht funktioniert?
Nein, das hat nicht funktioniert.
Aha.
Ich habe auf eine, das haben wir ja auch da gesehen in der letzten Vorlesung,
ja.
Liste, oder den einzelnen
ja.
Vorlesungen auch.
Ja, die, also das sollte ich. Das sollte ich vielleicht jetzt noch erklären. Vielleicht gibt es da ein Missverständnis. Es gibt zwei unterschiedliche Angebote. Das eine sind diese Angebote von vergangenen Vorlesungen, die gibt es im MP3-Format, das heißt, es ist gedacht dazu, dass Sie sich auf die eigene Festplatte laden und mit irgendeinem Media Player spielen. Das sind diese Sachen hier. Das ist sozusagen das erste Angebot. Das zweite Angebot ist, dass das hier, sind im Prinzip nur Links auf die Philosophische Audiothek. Die Philosophische Audiothek sollte ich Ihnen bei der Gelegenheit vielleicht auch zeigen. Das heißt Audiothek Philo.at Und das ist eine Sammlung ganz generell von Vorlesungen, Radiosendungen, Vorträgen philosophischen Inhalts. Diese Links hier gehen einfach nur dort zur philosophischen Audiothek. Dann zweitens, schauen wir mal, ich hoffe, das funktioniert. Ja, in der philosophischen Audiothek, im Rahmen dieser philosophischen Audiothek, finden Sie hier ein Streaming. Link und die Streaming-Variante der Vorlesungen ist hier zugänglich und diesem Streaming on Demand. Dabei handelt es jetzt darum, dass es, das ist so gedacht, dass Sie nicht einfach die MP3-Files sich holen, sondern da können Sie es live on demand vom Server selber beziehen, falls Sie das interessanter finden. Die dritte Möglichkeit ist der Livestream hier. Und dieser Livestream sollte jetzt auf webcastphilo.at 8000 gehen. Und das ist eigentlich gedacht für Leute, die zu Hause sitzen oder nicht in Wien sind und diese Vorlesung live über Funkmikrofon hören. Das ist nicht gelungen, sagen Sie, vergangene Woche.
Ja, dieses 1A, 1B, diese Links haben nicht funktioniert. Streaming on Demand hat funktioniert.
Streaming on Demand hat funktioniert, 1A, 1B hat nicht funktioniert. Das kann natürlich, schauen wir uns mal an, das kann natürlich sehr stark an Ihrem Browser liegen und damit und hängt sehr damit zusammen, was Ihr Browser mit MP3-Files macht. Das ist, da funktioniert, wie man es zum Beispiel sieht, das durch einfachen Klick auch nicht. Wenn ich aber zum Beispiel rechts klicke, Save Link Target As, dann können Sie speichern. Also der Punkt ist der, das kann ich nicht zentral überblicken und organisieren, wie die einzelnen Browser eingestellt sind, in dem Moment, in dem sie eine Datei finden, deren Ende MP3 ist. Manche Browser spielen die einfach. Andere wissen nicht, was sie damit machen sollen. Dritte versuchen, diese MP3-Datei in ihrem Fenster darzustellen, was nur zu Katastrophen führen kann. Und wenn Sie hier zum Beispiel jetzt bei dem Mozilla Rechtsklick machen, dann kriegen Sie die Möglichkeit, das auf die Festplatte zu spielen. Da müssen sich mit den Einstellungen Ihres Browsers ein bisschen herumspielen, denke ich. War das das Problem?
Ist aber der gleiche Inhalt, wie es für den Mozilla.
Natürlich, ja. Ja, ja, ist der, ja klar, das ist der gleiche Inhalt wie Streaming, und der Unterschied ist der, da müssen Sie beim Computer stehen und es hören, beim anderen können Sie es auf einen MP3-Spieler übertragen oder zum Beispiel, jetzt gibt es schon so USB-Flash, Flash-Memory und können mit dem MP3 mobil machen, was Sie wollen. Aber das ist derselbe Inhalt, ja. Okay, gibt es dazu Sachen, ich tendiere diese Dinge einfach vorauszusetzen, was keine gute Idee ist, weil ich das ja eigentlich gerne als ein Angebot offerieren möchte für Leute, die erweiterten Möglichkeiten von dem einmal entdecken und nutzen. Und wenn man keine Hilfestellung dafür hat, also wie zum Beispiel, wenn man einmal draufklickt auf den Browser und es funktioniert nicht, dann ist die Motivation gering. Das kann man sozusagen besser machen. Also wenn Sie da Probleme haben, bitte sagen Sie mir es. Probieren Sie es mal aus und wie gesagt, dieses Streaming on Demand hier mit webcastphilo.at 8000, das steht für Sie auch zur Verfügung, wenn Sie mal Schnupfen haben und zu Hause bleiben wollen oder wenn das Verkehrschaos ausgebrochen ist. Sowas Ähnliches, das ist die Idee dahinter. Gut, dann gehen wir nochmals und wieder auf das hier zurück. Was ich für die heutige Veranstaltung vorhabe, war ich dabei, Ihnen das klarzumachen. Einerseits werde ich versuchen, Ihnen diese Skizze ein bisschen plausibel zu machen, Sie da ein wenig, das ein bisschen zu korrelieren mit der anderen Auflistung aus der Bergen Electronic Edition. Hier das folgende Ziel. Was ich tun möchte, ist einen Bogen zu spannen von den ersten Äußerungen, Notizen, die Wittgenstein im Jahr 1929, also wieder anfängt, Philosophie zu machen, niedergeschrieben hat, bis zu dem, was wir als philosophische Grammatik überliefert haben und kennen, und dann einen kleinen Sprung zu machen, ihnen sozusagen noch die eine Seite zu zeigen, wo es dann weitergeht zu den philosophischen Untersuchungen. Der Hintergrund dieser Brücke ist der, dass ich im vergangenen Studienjahr die andere Seite bespielt habe, sozusagen. Ich habe also die Vorstufen zu den philosophischen Untersuchungen gemacht. Das ist das, was ab 35, 36 von Wittgenstein vorliegt, also die sogenannten Ansätze zu einer Vorkriegsfassung der philosophischen Untersuchungen. Diese Ansätze sind nicht aus dem leeren Nichts gekommen, sondern die hängen zusammen mit dem, was ich Ihnen jetzt erzähle. Das heißt, von vergangenen Semester aus gesehen liefere ich Ihnen weitere Vorstufen zu den philosophischen Untersuchungen, und es wird aber wichtig sein, in dem Rahmen, in dem ich mich jetzt bewege, nämlich mit Fokus auf das Big TypeScript, es wird wichtig sein, zu zeigen, wie das Big TypeScript und die Arbeiten am Big TypeScript hineinwirken und weiterwirken in die philosophischen Untersuchungen. Also, was ich tun werde, ist erstens Ihnen diesen Rahmen bis zu den Anfängen der philosophischen Untersuchungen zu zeigen, und zweitens dann mache ich eine kleine Zwischenpause, nachdem ich Ihnen also eine Masse von solchen sozusagen skizzierten Zusammenhängen gezeigt habe, möchte ich eine Reflexionspause machen und ein paar allgemein philosophische Gedanken darüber einschalten, was denn da rauskommt, wie man denn dieses Durcheinander, wenn man es so sagen will, wie man denn das philosophisch einschätzt und wie man denn die Wittgensteinsche Philosophiemethode mit diesem Durcheinander in eine positive Korrelation bringt. Das wird eine Meta-Überlegung sein als zweites. Und als drittes, werde ich mich auch ein bisschen auf Literatur beziehen, und als drittes, weiß nicht, ob ich heute dazukomme, aber nächstes Mal werde ich dann, denke ich, wohl dazukommen, möchte ich Ihnen sehr, sozusagen sehr konzis und sehr kompakt am Beginn der philosophischen Untersuchungen, an den ersten sechs Paragraphen der philosophischen Untersuchungen, demonstrieren, wie die Arbeit am Big TypeScript in die philosophischen Untersuchungen mit hineinläuft und mit hineinwirkt. Also kurz, ich sage es Ihnen kurz, worauf es hinauskommen wird. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich bin selbst in der Vorbereitung dieser Lehrveranstaltung erst so richtig drauf gekommen. Die Sachen, die ich im vergangenen Semester diskutiert habe, also kurz gesagt der Versuch der Umarbeitung, für die das letzte Mal, also die im letzten Semester da waren, Versuch der Umarbeitung in der zweiten Hälfte des Manuskripts 115 und dann insbesondere das Brown Book und die Vorstufen dazu. Diese Vorstufen der philosophischen Untersuchungen geben einen Argumentationszusammenhang, der beim Augustinus beginnt und über eine bestimmte Sprachphilosophie dann weiterreicht. Es hat der Wittgenstein 35, 36 dann einen neuen Anfang der philosophischen Untersuchungen gemacht auf der Basis dieser Augustinus-Story, und das Interessante und Spannende für das jetzige Semester ist zu sehen, dass er an der Stelle, wo er noch einmal anfängt, im sogenannten Coda-Manuskript 142, wo er noch einmal anfängt, die philosophischen Untersuchungen neu aufzurollen und neu zu schreiben, und das, wo man sagen kann, das ist die Frühfassung dessen, was wir heute als philosophische Untersuchungen haben, an dieser Stelle durchbricht er den Duktus des Braunbuchs und des Manuskripts 115.2 und schneidet quasi, das kann man wirklich filmtechnisch fast sagen, schneidet in diesen Duktus, den er da hat, Elemente aus dem Big TypeScript, aus der Geschichte des Big TypeScripts mit hinein. Das heißt, er zerhackt den Gedankengang, den er hatte, den er sich vorgenommen hatte, zerhackt diesen Gedankengang, schneidet da hinein Elemente aus der Überarbeitungsgeschichte aus 1931, 32 und damit, das wird dann der Beginn der philosophischen Untersuchungen. Also man kann sagen, der Beginn der philosophischen Untersuchungen ist zusammengespleist zwischen zwei sehr unterschiedlichen Texttraditionen, derjenigen des Brownbooks und derjenigen des Big TypeScripts, um es mal sehr oberflächlich zu sagen. Und was mich daran interessiert, das ist jetzt alles sozusagen Vorankündigung, kommt aber in Kürze. Was mich daran interessiert, ist also nicht einfach der technische Vorgang des Zusammenspleißens und es ist so schön, wenn man nachweisen kann, wo diese verschiedenen Zetteln herkommen, sondern was daran interessant ist, ist, warum er das macht, was darin für eine Philosophieauffassung zum Ausdruck kommt. Und darüber werde ich ein bisschen etwas sagen. Also so viel zur Vorankündigung und wenn ich das dann durch habe, dann werde ich in der Lage sein, Ihnen mal die Funktion des Big TypeScripts in diesem Nachlass insgesamt mal ein bisschen demonstriert zu haben. Und dann werden wir uns genauer auf das Big TypeScript konzentrieren. Dann werde ich Ihnen mehr darüber sagen, was da alles drinnen ist und werde an bestimmten Themen, die ich vorgebe, dann beginnen auch Explikationen des Big TypeScripts vorzulegen. Wir waren so weit das letzte Mal, wenn ich mich recht erinnere, dass ich erläutert hatte, wie es sich zuträgt, dass wir ein getipptes Manuskript von 700, 800 Seiten hier sozusagen zur Verfügung haben, dieses Big TypeScript. Ich sollte, ja, wie macht man das am besten? Ja, dieses Big TypeScript, das eben mit Inhaltsverzeichnis versehen so aussieht, als ob es ein legitimes Buch sein könnte, also kaum sonst irgendwo im Wittgenstein-Nachlass finden sich Inhaltsverzeichnisse. Dieses Big TypeScript ist, kaum dass es vorgelegen war, vom Wittgenstein schon wiederum in die Arbeit genommen worden. Und was Sie hier als Pfeile sehen, die vom Big TypeScript wieder rausgehen, sind also Pfeile in die Überarbeitung davon, in Taschennotizbüchern, in dem Big TypeScript selbst. Das ist ganz wichtig. Ich werde Ihnen dann Fotokopien zeigen davon, wie das aussieht. Man kann die Schichten der Überarbeitung des Big TypeScripts schön auseinandernehmen. Es macht sozusagen der Nedo auch so, dass er in diesem Big TypeScript Wiener Ausgabe 11 nur das getippte Material bringt und alle anderen überarbeitenden Geschichten sind hier angekündigt als nächste Ausgaben der Wiener Ausgabe, also nächste Bände der Wiener Ausgabe. Hier sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe, das Inhaltsverzeichnis. Da kriegen Sie einen Eindruck davon, wie das ist also die ausführliche Inhaltsangabe und diese Inhaltsangabe. Hier haben Sie ganz wichtig, das ist eine Sammlung von Notizen über Philosophie. Ich werde dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, warum das nicht also ganz unwichtig ist. Ich sollte hier vielleicht auch noch das eine sagen, das ist ebenfalls ein wenig sozusagen an der Oberfläche noch. Ein Punkt, der in der Genese der philosophischen Untersuchungen immer eine wichtige Rolle gespielt hat, ist, dass Wittgenstein einen Bereich eher klassisch-philosophischer Fragen, Sprachphilosophie, Bedeutung, Regelfolgen, innere Vorstellungen, Events hatte. Und dann hat er aber, wenn man sich das ansieht, in den Notizbüchern mindestens so viel Zeit damit verwendet und immer wieder über Kreuz damit gearbeitet, Themen der Philosophie der Mathematik, formale Fragen. Und die Situation ist die für die späteren Folgen der philosophischen Untersuchungen, wie stehen diese mathematischen Überlegungen, Wittgenstein über Philosophie der Mathematik, wie steht das zu Wittgenstein zu eher traditionellen philosophischen Themen. In dem Editionsprozess in der Blackwell-Suhrkamp-Ausgabe ist es abgetrennt. Es gibt separat Bemerkungen zur Grundlegung der Mathematik und es gibt die philosophischen Untersuchungen. Das Big TypeScript ist dadurch gekennzeichnet, dass das noch die Stelle ist, in der das alles zusammen ist. Aus dieser Stelle haben sich dann auseinanderentwickelt eine Zeit lang die beiden verschiedenen Gedankenstränge. Sie sehen hier also Kardinalzahlen, mathematischer Beweis. Da ist noch alles zusammen. Induktionsbeweis, Periodizität, das Unendliche in der Mathematik, das ist also die große Materialsammlung, der große Steinbruch, der dann auch weiter geführt worden ist. Und hier sehen Sie also das Item 213, erste Seite, Verstehen. Verstehen ist, damit beginnt, da beginnt es hier. Und man kann an der Stelle sagen, das ist zumindest, also für die weiteren Ausführungen in dem Big TypeScript ist das in vieler Weise nicht mehr möglich, aber es lässt sich nachweisen, dass im Jahre 31 Wittgenstein sein geplantes Buch mit Überlegungen zum Verstehen, zum Satz, zur Bedeutung dann er insbesondere beginnen wollte. Das ist das, was Sie hier sehen.